Hallo und herzlich willkommen. Ich habe diese Sendung Hüsch 100 genannt, denn Hans-Dieter Hüsch würde am 6. Mai diesen Jahres 100 Jahre alt. Da sind hier in Moers etliche Veranstaltungen geplant und es werden auch Zeitzeugen gesucht, die über Begegnungen mit dem Poeten und Kabarettisten etwas erzählen können. In dieser Sendung unterhalten sich Malte Leihausen und Moses Pankratz über Hans-Dieter Hüsch. Am Ende der Sendung gibt's dann noch Informationen zu den reichlichen Veranstaltungen, die in diesem Jahr stattfinden. Viel Spaß beim Zuhören wünscht Helmut Haus.
So klingt der Abend.
Das Jahr 2025 ist ein Jubiläumsjahr für uns in Moers. Hans-Dieter Hüsch würde am 6. Mai diesen Jahres 100 Jahre alt. Ich bin immer auf der Suche, dass ich noch Zeitzeugen finde, die Hans-Dieter Hüsch gekannt haben. Und mir gegenüber sitzt Malte Leihausen. Wir sind heute hier in Kempen, beim Moses bzw. beim Pankratz, das ist der, immer die Männekes gemalt hat. Wir werden ihn auch gleich befragen. Einfach mal die Vorstellung, warum Sie heute hier sind beim Jürgen Pankratz.
Ja, mich verbindet mit Hans-Dieter Hüsch und Jürgen Moses Pankratz vielerlei. Zum einen ist der Moses ein Freund meiner Familie. Ich habe als kleines Kind schon in dieser tollen Wackertappmühle sein dürfen, ohne zu ahnen, dass dort das Who is Who der deutschen Liedermacherszene damals ein- und ausging. Als ich dann selbst mit 16, das war dann so 1985 rum, Hans-Dieter Hüsch für mich entdeckte, habe ich zwar schon gewusst, dass Moses mit ihm befreundet ist, aber ich hätte mich nie gewagt, das groß zu nutzen oder da Fragen zu stellen. Ja, ich dachte, das ist ein Star, der braucht seine Privatsphäre und da mische ich mich nicht ein. Und jetzt auf meine alten Tage, bin ich 57, hat der 100. Geburtstag in mir den Wunsch geweckt, ein Buch zu machen, um Erinnerungsstücke zu sammeln, um jeder, der sich beteiligen möchte mit einem Text, mit einer Erinnerung an Hans-Dieter Hüsch, die Möglichkeit zu geben, sich in einem Buch zum 100. da vertreten zu fühlen.
Zeitzeuge natürlich Moses Pankratz, der Hans-Dieter Hüsch persönlich gekannt hat, nicht nur persönlich, sondern auch mit ihm befreundet war. Er wird uns gleich auch noch etliche Geschichten dazu erzählen, denke ich. Aber jetzt zu Malte Leihausen. Was machen wir denn beruflich?
Mittlerweile arbeite ich beim Jugendamt in Heppenheim. Das ist bekannt durch die Formel 1, da wo der Sebastian Vettel herkommt. Obwohl ich in Neuss aufgewachsen bin, hat es mich da irgendwann hin verschlagen. Und da bin ich Amtsvormund und für rund 40 Kinder zuständig, habe ich das Sorgerecht und gucke halt, dass es denen gut geht. Früher habe ich auch mal Kabarett gemacht, auch beruflich, aber eher im Rahmen der Personalentwicklung habe ich mich in Firmen rumgetrieben und den Chefs mal ganz satirisch die Leviten gelesen.
Es wird ein Buch erscheinen und so wie ich vorhin mitgekriegt habe, gibt es ja schon Leute, die sich schon bereit erklärt haben. Wer war es beispielsweise?
Ich war ganz überrascht, als mich zum Beispiel Katja Epstein anrief. Und sie sagte, ich kenne den Hüsch schon so ewig, schon vor der Waldeck. Ich bin dabei, ich kann zwar keinen Computer bedienen, aber ich schicke Ihnen das mit der Papierpost und Sie machen das. Matthias Richling hat sich sofort bei mir gemeldet, hat mir ein wunderschönes Vorwort geschrieben. Die Anna Hüsch, die Tochter von Hans-Dieter Hüsch, hat mir ein wunderschönes Interview gegeben und einen Text freigegeben, den ich daraus machte. Die Witwe Frau Hüsch von Abrath hat mich eingeladen. Henrik M. Broder, ein bekannter Journalist, macht mit Arnulf Rating, der war mal bei den drei Tornados, auch ein sehr umtriebiger Kabarettist. Und da könnt ihr jetzt noch viele Namen nennen, die mich völlig umwerfen mit ihrer Bereitschaft, da einfach unentgeltlich mitzumachen. Und wenn es Gewinn abwirft, geht das alles an den Freundeskreis Hans-Dieter Hüsch, weil ich möchte, dass ja möglichst viel getan wird, um die Erinnerung wachzuhalten.
Ja, Stichwort Freundeskreis Hans-Dieter Hüsch, ein reger Verein. Hinrich Klei Olsen, auch bekannt, hat mir auch den Tipp gegeben, hierher zu fahren und den Kontakt zu knüpfen. Hans-Dieter Hüsch ist leider heute nicht mehr so sehr bekannt bei jugendlichen Leuten. Und da machen wir Aufklärungsarbeit, das heißt, wir machen Interviews und stellen ihn vor.
Das finde ich sehr gut. Ich habe den Schulleiter einer Hans-Dieter-Hüsch-Schule gebeten, der hat mir nicht geantwortet. Es gibt einen berühmten Fernsehmoderator, der mir etwas unfreundlich antwortet. Das würde ja gar nicht stimmen, der Hüsch sei ja gar nicht vergessen. Aber wie gesagt, 99,9% aller Leute, die ich gefragt habe, haben entweder sehr höflich abgesagt, weil sie keine Zeit haben, wie Wendelin Hafak haben, Erwin Grosche, Harald Schmidt. Also es war die absolute Ausnahme, dass sich da jemand nicht angesprochen gefühlt hat.
Dann gibt es ja natürlich noch den Bürgerfunk in Moers, die sich darum kümmern. Die erste Sendung über Hüsch ist schon gelaufen, das wird die zweite sein. Und es kommen noch etliche Dinge, worüber wir berichten werden. Ich sage immer erstmal vielen Dank fürs kurze Interview und wir hören mal gleich, was uns Moses sagt. Danke.
Ja, lieber Moses, wir haben uns vor 20 Jahren kurz mal gesehen, da war schon die Beerdigung von Hans-Dieter Hüsch und sonst gibt es halt diese familiäre Verbindung. Ich konnte zum Glück sehr viel nachhören und nachlesen, was du mit Hüsch erlebt hast. Ich habe gehört, dass du bei den Essener Songtagen den Hans-Dieter Hüsch kennengelernt hast. Und dann stelle ich mir das so ganz praktisch vor. Normalerweise sitzt man ja im Publikum bei einem Konzert, bei einer Kabarettveranstaltung. Kam es dann zu einem Backstage-Gespräch oder wie darf man sich das vorstellen?
Das war 1968 in Essen, die Songtage. Und ich war mit Colin Wilkie verabredet, der mit seiner Frau Shirley Hart dort auftrat. Ich habe ihn zuvor in Stockholm kennengelernt. Er war da zu Gast oder sie waren zu Gast bei High und Topsy, gemeinsam Freunden, die auch als Folksänger unterwegs waren. Und da bei der Gelegenheit habe ich den Colin getroffen mit Hans-Dieter im Gespräch, der ziemlich angefasst war noch von den vorausgegangenen Erlebnissen auf der Waldeck. Ja, ich sehe ihn auch noch mit seinem Feuerzeug im Lederetui am Hals. Er war Kettenraucher, Overstolz, was natürlich zu diesem traurigen Ergebnis seiner Krankheit geführt hat. Ich habe ihn dann mal erst 1972, brachten ihn Schobert und Black und Hannes Wader mit in meine Mühle. Die waren gemeinsam auf Tournee und seit der Zeit hatten wir dann ein regelmäßiges, intensiveres Verhältnis.
Ja, ich bin dann immer so begeistert, dass ich mir mal ganz konkret auch vorstelle, ich habe mir das dann so vorgestellt, solange die auf Tournee waren oder auch Hans-Dieter Hüsch auf Tournee war, war ja der Kontakt schon fast vorstrukturiert. Ne? Man war in der Nähe, hat dann in der Mühle übernachtet. Aber ich gehe mal davon aus, das blieb ja nicht immer so. Ne? Er wird doch irgendwann auch in Hotels übernachtet haben und dann muss doch dementsprechend auch das anders die Kontakte organisiert werden oder wie darf ich mir das vorstellen? Er hat ja nicht bis zum Jahr 2001 jedes Mal bei dir übernachtet, wenn er in der Nähe ein Gastspiel hatte oder war das doch so durchgehend?
Ja, darüber habe ich keine Liste geführt. Er war schon meistens da, aber wenn es irgendwie ging, ist er natürlich nach Hause gefahren. Er lebte da zuletzt in Köln und dann ganz zum Schluss in Windeck an der Sieg bei Eitorf, wo er auch verstarb. Ja, das waren dann ja die kürzeren Wege, aber wir haben uns immer regelmäßig getroffen und zuletzt noch im großen Freundeskreis mit Wendelin Haferkamp und seiner Frau und Helmut F. Albrecht, der ja bekannt ist mit seinem Programm Hallo Cheffe, alles Paletti. Haben uns immer hier, war immer Tradition, ist bis heute eine Tradition, leider ohne Hans-Dieter natürlich, zum Spargelessen am Pfingstmontag. Thank you.
Auf YouTube kann man ja zum Glück heute sehr viel noch finden, sowohl von Hüschnummern, aber auch von Dokumentarfilmen, auch über die Waldeck. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gab es mal ein Jubiläum, 50 Jahre Waldeck oder ich weiß nicht mehr genau was. Und da habe ich gesehen, dass er dann nochmal da war. Kann das überhaupt sein, nach dieser schlimmen Erfahrung, dass er dann Jahrzehnte später vielleicht dann nochmal bei einer Veranstaltung war? Weißt du darüber was?
Da weiß ich leider nichts drüber. Das kann ich mir auch schwer vorstellen.
Ja. Ja, hat mich auch völlig irritiert. Vielleicht war es so zusammengeschnitten, dass man das hätte denken können. Jetzt war neulich ein großes Jubiläum auf der Waldeck. Da war ich dann mal zum ersten Mal. Da hat mich auch sehr irritiert, wie klein die Erinnerung gehalten wird und dass auf der einzigen Gedenktafel auch noch Schobert und Blech falsch geschrieben war. Aber vielleicht bin ich da zu penibel. Soweit ich weiß, findet das gar nicht mehr alljährlich statt, ne?
Das weiß ich auch nicht. Es hat in den letzten Jahren immer Jürgen Jacobi gemacht, ein alter Schulfreund von mir auf der Berufsschule, zu dem ich sehr netten Kontakt hatte, der aber nun leider schon seit einigen Jahren nicht mehr bei uns ist, unter uns weilt. Und wie es dann weiterging, das kriege ich nur so ganz am Rande mit. Also da kann ich nichts zu sagen.
Ja, ist es auch nur nebensächlich. Also ich mache ja gerade die Erfahrung, wo ich da sehr viele Menschen anspreche, ob sie Lust haben, einen Erinnerungstext zu schreiben für mein Buch, dass es irgendeine Verbundenheit geben muss, dass Leute sagen, ich kenne zwar diesen Herrn Leihhausen nicht, aber wenn es um Hüsch geht, der bedeutet mir emotional so viel. War es ein Mensch, der schnell die Herzen geöffnet hat, wo man sich ganz schnell verbunden fühlt und Freundschaft aufgebaut hat? Das kannst du besser beurteilen. Ich kannte ihn nicht privat. Ich hatte nur einmal ein kurzes Gespräch mit ihm.
Das hat den Hans-Dieter ausgezeichnet. Er war immer nahbar. Er war nicht der Typ Star, in Anführungszeichen, der sich mit dem Rücken zeigte, sondern er hat den Leuten zugehört, hat sich ansprechen lassen und auch zum Ärger der Freunde, die mit ihm irgendwo hin wollten. Er blieb immer bei denen, die ihn ansprachen und war immer sehr empathisch.
Das beruhigt mich insofern, als Dieter Hildebrandt hat eine Situation mal erzählt, wo es wohl mal eine Ausnahme war, ne? Dass er nachts auf der Straße angesprochen wurde, Hans-Dieter ungehalten war und das passte überhaupt nicht in mein Bild von ihm. Deswegen beruhigt mich das, dass es eine Ausnahme gewesen sein muss.
Thank you.
Jetzt war er ja auch jemand, der sehr viel gearbeitet hat. Hast du da eine Erklärung dafür, wie man so pausenlos verplant sein kann mit Terminen und dann auch noch das, was man da abliefern muss, am besten zwischendurch im Auto schreibt, im Zug schreibt? Hast du eine Idee, wo das herkam bei ihm?
Ja, ich denke, das war seine Wesensart, sein Temperament, und da fühle ich mich mit ihm auch verwandt, weil er als auch ich so die Eigenschaft haben, oder ja, nicht Nein sagen zu können, nicht? Das ist, glaube ich, der Kern der Sache.
Und damit verbindet sich eine sehr hohe Kompetenz, die ich auch sehr gut kenne, mit einer Deadline, mit Zeitdruck im Nacken, sehr produktiv sein zu können. Das habe ich jetzt von allen Ecken und Enden gehört. Ich habe mich mit der Anna Hüsch darüber unterhalten, wie sie sich das erklärt, dass Hans-Dieter Hüsch so auf die letzte Minute sehr gut arbeiten konnte. Und auch andere Zeitzeugen haben mir da einiges dazu erzählt. Aber ich halte es für eine Stärke. Und interessanterweise, die Psychologie hat da eine Forschung zugemacht und die sagen, es gibt Kick-Aufschieber, die haben das als Lebensstil und sind damit hoch erfolgreich. Und warum sollten sie das ändern? Und die anderen, die ihre Tätigkeiten auf die letzte Minute machen, die leiden darunter. Aber ich glaube, er konnte sich damit arrangieren, ne? Höre ich jetzt auch bei dir damit raus. Ne?
Ja, so geht es mir auch. Das ist auch so meine Eigenart, die kann man kritisieren, dass ich eigentlich nur richtig produktiv bin, wenn ich ein bisschen Zeitdruck habe.
Ich empfehle damit auch jedem, auf YouTube gibt es eine sehr schöne Home-Story, wo Hans-Dieter Hüsch in seiner Wohnung am Groß St. Martin in Köln besucht wird und auch zu dem Thema etwas sagt. Da sagt er so schön, Sie können mich 2 Wochen in die Eifel schicken oder was weiß ich, in den Kurort, ich werde keine Zeile schreiben, aber sitze ich 3 Tage hier unter Menschen, dann liefere ich den Text genauso gut ab, den ich 3 Tage später abliefern muss. Ne? Und es ist mir auch an einer anderen Stelle aufgefallen, er hat seine Memoiren auch einfach in die Maschine geschrieben, ohne Stichworte oder Zettelkasten. Ne? Das passt ganz gut zusammen. Hast du denn auch persönliche Vorlieben in seinem Werk, das ja so wahnsinnig vielfältig war? Es gibt ja Leute, die sagen ganz ehrlich, ich mag nur die lustigen Niederrhein-Nummern und das andere nicht, und bei anderen ist es umgekehrt. Wie ist es bei dir?
Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe grundsätzlich Freude an seinen Texten. schwierig ist für mich als ungläubiger Mensch, seine Psalmen, obwohl ich da wirklich sehr viel Respekt habe und auch wirklich schöne Texte dabei finde. Aber am liebsten sind mir so seine Alltagsgeschichten.
Ja, so habe ich ihn auch kennengelernt. Und das Spannende ist ja, er hat ja erst nach 30 Jahren Bühnenkarriere das erste Niederrhein-Programm gemacht. Aber jüngere Menschen wie ich sind da halt erst eingestiegen. Aber ich habe einen sehr schönen Text von Manfred Maurenbrecher, wer den nicht mehr kennen sollte. Der hatte mal einen Hit, der hieß »Die weißen Tauben sind müde«. Dem ging das so, der hatte halt Hüsch vorher gut gekannt und sagte, nee, jetzt hängt er die Plakate mit dem schwarzen Schaf vom Niederrhein auf, da gehe ich nicht hin. Also das passte nicht in sein Hüsch-Bild. Und aber es gab immer schon die Niederrhein-Nummern auch in frühen Programmen, aber das waren halt vereinzelte Sachen, die er da auch gut testen konnte. Er hat unglaublich viele literarische Anspielungen in seinen Texten. Ich habe Germanistik studiert und wer sich mal auf die Suche machen will, es gibt in den kleinsten Sprüchen, wo man denkt, da ist nicht viel dahinter, Anspielungen. Ich kann mal Beispiele nennen. Wenn er sagt, als wäre es ein Stück von uns, dann ist es eine Anspielung auf Karl Zuckmayer, als wäre es ein Stück von mir. Oder wenn es irgendwo heißt, immer zu, immer zu, immer zu, dann ist es aus Wolzeck und so weiter. Hattest du den Eindruck, er kommt noch zum Lesen oder hat er sich vielleicht so als junger Mensch so ein Allgemeinwissen angelesen, dass er so literarisch so gut unterwegs war?
Ja, das ist, glaube ich, ein großes Geheimnis, weil man ihn immer wirklich sehr unter Druck gesehen hat. Er ständig rotierte und wenn man seinen Terminkalender sieht, der hat ja nicht einen Termin an einem Tag, sondern hatte unter Umständen 2, 3 Veranstaltungen an einem Tag, das gab es auch. Da fragt man sich wirklich, wo er das hergeholt hat. Das ist schon ein kleines Wunder.
Ich erkläre mir das so, er hat in einer Niederrhein-Nummer mal gesagt, dass durch seinen Onkel, der sehr belesen war, er sehr viele Bücher hatte oder Zugang zu der Bibliothek seines Onkels hatte. Und dann heißt es, glaube ich, und ich las mich zu Tode, wie man sich denken kann. Und das ist tatsächlich meine Erklärung, dass da so ein Grundstock fürs Leben, ne, sich mal erarbeitet wurde. Hat er auch manchmal darüber gesprochen, wenn ein Auftritt nicht so gut angekommen ist?
Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Das wüsste ich jetzt nicht.
Was mich auch wieder beruhigt hat, weil das ihn so menschlich macht, ich habe in den Texten halt auch Zeitzeugen, die sagen, dass es ihm trotzdem immer sehr wichtig war, wie es ankommt. Er hat auch selbst mal gesagt, er lässt sich jede Zeitungskritik nachschicken und möchte wissen, was über ihn geschrieben wird. Und er hat sich wohl, so viel ich weiß, auch sehr viele Gedanken gemacht, wie ein Programm aussehen muss, dass es halt auch Erfolg hat. Und das macht ihn halt auch so, ja, so nahbar für mich, weil es gibt ja auch so Leute wie Bob Dylan, die dann damit kokettieren, ich spiele jetzt mal 3 Stunden Lieder, die keiner kennt, egal was die Leute denken. Das passt nicht in mein Hüschbild und da Ja, glaube ich auch, dass es ihm wichtig war, auch gut anzukommen, denn man macht es ja fürs Publikum. Ne? Du vermisst ihn ja als Freund. Gibt es so einen Moment, wo du sagst, so, das hätte ich jetzt gern mit ihm besprochen? Gibt es Themen, die du gerne mit ihm besprechen würdest heutzutage?
Das ist schwierig, da die Antwort zu finden. Also ich hatte ja zu ihm so ein Verhältnis, so was ja in Anführungszeichen sehr normal war. Wir hatten ja jetzt nicht große Ausflüge, weiß Gott wohin. Das war immer sehr geerdet und ja, sehr alltagsbezogen, nicht? Also.
Es gab ja trotzdem auch eine berufliche Zusammenarbeit. Jetzt ist natürlich, es gibt ja einige Plakate und Plattenhöhlen waren es eher damals, ne? Und später auch Bücher, wo ihr zusammengearbeitet habt. Hast du da einen Unterschied zwischen Freundschaft und beruflicher Zusammenarbeit gemerkt?
Nein, gar nicht. Da wiederhole ich mich auch. Der Hans-Dieter war immer derselbe. Ich habe mal eine Zeichnung gemacht, wie er eine Maske mit seinem Porträt vor sich hält und dass er sich nie verstellt hat, nicht? Also es war immer, wie gesagt, er war da sehr zuverlässig und die Arbeit mit ihm zusammen, die war auch ganz entspannt. Also ich kann mich da nicht an irgendwelche bemerkenswerte Dinge erinnern, die damit im Zusammenhang stehen. Also es war professionell und aber sehr, ja, alles mit Bodenhaftung.
Also so als Schriftsteller ist ja bekannt, dass er den Österreicher Thomas Bernhard sehr verehrt hat. Und da gibt es bei mir auch einen Bezug dazu. Ich habe meine Abschlussarbeit in Germanistik über das Thema geschrieben, das Komische im Werk von Thomas Bernhard. Und als dann Hans-Dieter Hüsch in seinen Memoiren schrieb, also darüber, über das Thema sollte mal jemand eine Arbeit schreiben, eine wissenschaftliche, habe ich ihm diese Arbeit zugeschickt. Und es würde mich nicht wundern, wenn diese Arbeit mit meinem Brief, den ich ihm mal geschrieben habe, heute in Mörs im Nachlass lagert. Er hatte keine Zeit darauf zu antworten. Aber jetzt zu meiner Frage. Ist dir irgendwie bekannt, wen er als Kabarettisten bewundert hat? Also über das Komödchen hinaus, das ihn natürlich in frühen Jahren da beeindruckt hat mit Lore Lorenz. Gab es da mal ein Thema, wo er sagte, also im Kabarett mag ich jemanden besonders?
Das war sicher, fällt mir spontan ein, Hildebrand, ne?
Ja, also ich habe mich da ja auch sehr mit beschäftigt und da ist immer das Schöne bei Hildebrand und Hüsch, die haben sich immer gegenseitig respektiert, dass immer der eine vom anderen dachte, oh, um Gottes Willen, heute sitzt der Hüsch im Publikum, da war der Hildebrand nervös und umgekehrt und das finde ich, macht die beiden auch sehr sympathisch. Ne? Das hast du mehr miterlebt, soweit ich weiß, hat Dieter Hildebrand sich auch noch sehr um ihn erkundigt und besorgt und besucht, ne? auch bis zum Schluss, ne? Soweit ich weiß. Ne?
Ja, ich weiß auch noch, dass er mich bat, für ihn ein Geburtstagsgeschenk für Hildebrand zu zeichnen. Da habe ich die beiden gezeichnet. Hans-Dieter ja in seiner, die Zeichnung gab es schon als Macbeth, glaube ich, war das, nicht? Und Hildebrand kam ja wohl ursprünglich aus Breslau. Da habe ich ihn als Hildebrand gezeichnet. Also auch praktisch in der gleiche Zeit versetzt wie Hans-Dieter da als Macbeth. Und irgendwo, ich muss mal gucken, ich habe die Zeichnung noch, eine Kopie davon, ja, als zwei armselige Ritter.
Was ich da auch schön finde, ist, Hildebrand gilt ja als politischer Kabarettist und Hüsch eben nicht als politischer, aber dass da diese hohe Wertschätzung gegenseitig war, ne? Dass also sowohl der eine vom anderen zu schätzen wusste, dass er nicht politisch oder gerade politisch war. Ne? Und es gab gemeinsame Auftritte im Scheibenwischer. Und so viel ich weiß, war dann das Besondere für Hans-Dieter Hüsch, dass er dann Text auswendig lernen musste, weil er ja vorher ablesen konnte, ne? In der Regel. Ne?
Ja, aber so detailreich ist mein Wissen da nicht.
Thank you.
Wir sitzen zu dritt hier im Wohnzimmer beim Pankratz, genannt Moses. Ich sehe gerade ein aktuelles Plakat. Was steht da drauf?
Da steht drauf, ich lese mal vor, Hüsch 100, die Gala. Und dann folgen die teilnehmenden Künstler von Lars Reiche über Jochen Malmsheimer, Erwin Grosche, Kai Magnus Stink, Wilfried Schmickler, Matthias Reuter. Sonntag, 11. Mai 2025 in der NE-Eventhalle Moers. Sicher werden das dann noch einige zu sehen bekommen oder anders wie erfahren.
Ja, ich habe schon ein Plakat davon geschenkt gekriegt. Da ist eine Figur drauf. Wen stellt die Figur dar?
Das ist der Dietz Atrops und sturzbesoffen, aber kerzengerade. Das waren die Stichworte von Hans Dieter als Hilfestellung, wie ich ihn darstellen sollte.
Ja, von dir weiß ich auch, dass Hans Dieter Hüsch sehr gerne in einer Gastwirtschaft Zuhörer war und sich dann eben diese Geschichten ausgedacht hat, beziehungsweise zugehört, was die Leute erzählen.
Ja, das war sein Motto, seine Arbeitsweise, die er mir immer erzählt hat. Zuhören, aufschreiben, vortragen.
Ja, so kommen die Geschichten zusammen. Ich denke, wir werden sehr viel Spaß haben. Am Sonntag, den 11. Mai, sehen wir dich dort auch.
Mit Sicherheit.
Dann Dankeschön fürs kleine Interview.
Frage, war der Kaffee zufriedenstellend?
Nicht nur der Kaffee, auch der Kuchen. Und hier sitzen drei Leute hier. Hüsch-Fans hoch drei. Das war's dann für heute. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht, das Gespräch mit Malte Leihausen und Moses Pankhardt zu führen. Es war ein ganz, ganz netter Sonntagnachmittag bei Kaffee und Kuchen. Wir haben einfach nur gequatscht. Im April diesen Jahres wird wohl auch ein Buch erscheinen, wo diese Begegnung von Malte Leihausen nachzulesen sind. Einfach mal seine Webseite Malte Leihausen aufrufen und da gibt es die nötigen Informationen. Zu Jürgen Pankhardt noch eine Info. Und zwar habe ich mit ihm schon mal eine Sendung gemacht. Die ist bei NR Vision in der Mediathek abrufbar. Das Datum der Einstellung war der 16. Mai 2023. Viele, viele Veranstaltungen gibt es. Eine haben wir ja schon angekündigt. Die Gala mit diversen Künstlern wie Lars Reichow, Jochen Malzheimer, Erwin Groschek, Wilfried Schmickler, Matthias Reuter und Kai Magnus-Sting wird am 11. Mai die Moderation übernehmen. Viele Veranstaltungen gibt es, ich kürze es ab, einfach die Webseite der Hüsch-Freunde Mörs aufrufen. Da gibt es dann Hinweise zu Lesungen, Vorträgen und so weiter. Und noch ein Hinweis, die Dauerausstellung Hans-Dieter Hüsch im Alten Landratsamt ist immer noch kostenlos zu besichtigen. Am besten vorher anrufen, Termin ausmachen. Die Tochter von Hans-Dieter Hüsch, Anna Hüsch, wird auch in Mörs bald zu sehen sein und die Veranstaltung nennt sich Mein Vater, der Poet. Am 9. Mai um 19 Uhr wird sie mit Nikolas Ebertsbusch auftreten. Auch mit Anna Hüsch gibt es sogar zwei Sendungen, Teil 1 und Teil 2 bei NR Vision. Die Einstellung erfolgte am 14. September 2022. Sehr hörenswert, was Anna Hüsch über ihren Vater erzählt. Und wem das alles zu schnell ging, wir haben auch eine Webseite, man kann uns anschreiben oder man kann uns auch anrufen. 02841 536 015. Unsere Telefonnummer hier von unserem Studio in Mörs-Arsberg. Ich wünsche allen noch ein schönes Restwochenende. Tschüss und bye-bye, sagt Helmut Haus.
Seele.